Ist das Christentum eine gescheiterte Endzeitsekte? Dieser Frage wollen wir uns heute stellen und dazu darf ich ganz herzlich begrüßen unseren heutigen Referenten und Gast Dr. Dirk Müller. Hi Dirk, schön, dass du da bist.
Hallo Simon, schön dabei zu sein.
Ja, wir haben im letzten Teil schon über die Frage gesprochen, ob Jesus ein gescheiterter Endzeitprophet ist. Und heute wollen wir tiefer ins Neue Testament eintauchen, beziehungsweise du wirst das tun. Ich sitze mit dabei und nicke und lass mich von dir erstaunen. Und ja, heute wollen wir uns diese Frage, diesem Einwand stellen oder verschiedenen Einwänden, den verschiedenste Skeptiker da häufig vorbringen, nämlich, dass die Apostel zur Zeit Jesu oder eben auch noch in den Jahren nach ihm davon ausgegangen sind, dass innerhalb einer Generation Jesus eben wiederkommen wird, also in den Jahren nach seiner Kreuzigung und Auferstehung.
Ja.
So, dafür werden verschiedene Bibelstellen angeführt, aber da am Anfang eben auch mal gefragt, wie viel hängt denn eigentlich daran? Ich kann mich erinnern, ich hatte mit einem evangelischen Theologen mal einen Livestream. Da ging es um ja, irgendwas im Bereich Eschatologie. Und da hatte er so in einem Nebensatz dann diesen Satz gesagt, ja, aber ist ja, die Apostel haben das zwar geglaubt, dass Jesus zu ihrer Lebzeit noch wiederkommen wird, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Und ich hatte damals eingehakt und gesagt, nee, das sehe ich nicht so, das ist für mich schon schwerwiegender, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Du hast ja im letzten Teil schon sehr klar gemacht, dass eigentlich es eine Frage um Leben und Tod ist, ob Jesus sich geirrt hat und dass es eben nicht denkbar wäre aus christlicher Perspektive, dass Jesus sich da getäuscht hat. Wie sieht das denn deiner Ansicht nach bei den von Jesus eingesetzten Aposteln aus? Hätten die sich theoretisch auch irren können?
Ja, gute Frage, Simon. Ja, ja und nein. Ja und nein. Die Frage ist komplexer und die müssen wir aufspalten. Wir müssen uns fragen, generell, konnte sich ein Apostel irren? Natürlich, natürlich glaube ich, dass die Apostel Menschen waren, die auch mit der Auferstehung von Jesus und selbst mit der Geist erfüllt, im Heiligen Geist erfüllt und als Apostel berufen, sind nicht jede ihrer Meinungen vertrauenswürdiges Einblick in die ultimative Realität war. Ich glaube, dass in gewissen Bereichen die Apostel private Meinungen hatten, wo sie gelernt haben, wo sie dazugelernt haben und wo sie Dinge revidiert haben. Allerdings ist das einzuschränken in dem Augenblick, wo sie in, ich sage mal so, apostolischer Vollmacht gepredigt und gelehrt haben. Apostolische Vollmacht bedeutet die Idee, dass das Wort Apostel ja nicht einfach nur bedeutet, das waren wichtige Leute, sondern das Wort Apostel, das Konzept, kommt aus der damaligen Zeit und bedeutet ein Gesandter, ein Repräsentant zu sein. Das heißt, ein Apostel war ein Repräsentant Christi. Und wenn ein Apostel gesagt hat, so sieht der Glaube aus, das ist normativer Glaube, in dem Augenblick konnte sich der Apostel nicht irren, durfte sich der Apostel nicht irren. Also Jesus hat den Aposteln Autorität gegeben und gesagt, was ihr bindet, es wird gebunden sein. Also das, was ihr als Gesetz Christi vermittelt, steht, das wird nicht aufgelöst werden, dahinter steht Gott. Was ihr löst, wird gelöst sein. Also was ihr sagt, das ist egal. Da gibt es keine göttliche Ansage darüber, was man essen soll, wie man sich verhalten soll. Das ist frei. Wem ihr die Sünde vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Sünde nicht vergebt, sind die Sünde nicht vergeben. Das heißt, hier sehen wir sozusagen die Weitergabe von, oder die Einsetzung von apostolischer Vollmacht, wo Christus den Aposteln Autorität gegeben hat, in seinem Namen auf so eine Art und Weise zu sprechen und zu schreiben, dass das, was sie in dem Augenblick, wo sie als Apostel aufgetreten sind, unfehlbar war. Und deshalb glauben wir auch an die Unfehlbarkeit der Schriften des Neuen Testamentes. Diese Schriften, die dann mit apostolischer Vollmacht verfasst wurden, sind repräsentieren ebenso korrekt und akkurat Gottes Wille, Und Gottes Weg, dass da kein Fehler drin sind. Bedeutet aber nicht, dass die Apostel nicht fehlbar waren, dass sie sich geirrt haben, dass sie auch mal abgewichen sind von ihren eigenen Überzeugungen. Also sehen wir einfach nur bei Petrus, der von Jesus eindeutig die Anweisung gekriegt hat, in Apostelgeschichte 10, nenne nicht unrein, was ich geheiligt habe, in Bezug auf die Heiden. Und im Galaterbrief Kapitel 2 sich absondern von den Heiden, um jüdische Reinheitsgebote zu essen. So, das heißt, Apostel können selbst nicht das ausleben, aufgrund von menschlicher Schwachheit, was sie selbst geglaubt und gepredigt haben. Apostel können sich sicher in vielen Dingen geirrt haben, aber wenn es um Glaubensüberzeugungen ging, wo sie gesagt haben, das ist das Christentum, das ist christliche Lehre, das ist der Weg, haben sie mit apostolischer Vollmacht gesprochen und geschrieben, die unfehlbar war. So, deshalb kommt es darauf an, wenn wir jetzt darüber reden, haben die Apostel sich geirrt? Kommt darauf an, ob wir Petrus fragen, so in der stillen, heimlichen Ecke, Mensch, Petrus, was denkst du? Kommt Jesus wieder, währenddessen du, also mal abgesehen davon, dass Petrus wusste, von Johannes Kapitel 21 her, dass er die Wiederkunft von Jesus zu seinen Lebzeiten nicht sehen wird, weil Jesus ihm vorhergesagt hat, welche Art von Tod er sterben wird. Also zumindest Petrus ist es schlecht unterzuschummeln, dass er erwartet hat, dass er die Parousia erlebt. Petrus muss sich eigentlich dessen bewusst sein, dass er sterben wird und der Auferstehung erleben oder in der Auferstehung seine Hoffnung ist, nicht ein Wiederkommen Jesu zu seinen Lebzeiten. Aber wenn wir mal, sagen wir mal so ein hypothetisches Szenario nehmen und sagen, Mensch, Petrus, wir müssen einen anderen Apostel nehmen. Andreas, ja, so. Lieber Andreas, was denkst du so? Ja, wann kommt Jesus wieder? Würde Andreas sagen, alles, was ich dir jetzt erzähle, ist Spekulation, weil Christus hat uns aufgetragen, Matthäus 24, das wir eben gerade gehört haben, da war ich dabei, hat er gesagt, spekuliere nicht, wann ich wiederkomme. Du weißt es nicht, Petrus weiß es nicht, Johannes weiß es nicht, der Engel weiß es nicht, niemand und ich verrate es auch niemandem. Das heißt, Andreas würde in der stillen Ecke, und wenn wir ihn fragen würden, was denkst du, kommt Jesus wieder? Würde Andreas als allererstes sagen, was immer ich dir jetzt von meinem Bauchgefühl sage, hat nichts damit zu tun, dass Jesus eigentlich gesagt hat, nicht vom Bauchgefühl raten, sondern es gab eine klare Anweisung, keiner weiß es und ich weiß es auch nicht. Das heißt, alles, was ich dir geben kann, ist mein Bauchgefühl. Und mein Bauchgefühl ist, und was immer dann Andreas gesagt hätte, vielleicht hätte er gesagt, ich könnte es mir schon vorstellen, ja. Aber er hätte unbedingt qualifiziert in dem Augenblick, dass das, was er vom Bauchgefühl fühlt, null Relevanz für den christlichen Glauben hat.
Also, du würdest eine Unterscheidung machen zwischen der fixierten Lehre des Neuen Testaments
Ja.
und den Einzelmeinungen der Apostel, die es sicherlich auch gegeben hat, aber die so jetzt nicht gelehrt wurde und dann am Ende in Dogmen festgehalten für uns.
Ich bin mir sicher, dass keiner der Apostel, ich meine, das ist ein bisschen, aber von dem, wie ich das Neue Testament lese, bin ich mir sicher, dass keiner der Apostel umhergegangen ist und gesagt hat, pass mal auf, Leute, ich erzähle euch mal meine Privatmeinung. Ich glaube, Jesus kommt wieder in den nächsten 30 Jahren, 40 Jahren. Bin ich mir sicher, dass die Apostel es nicht gemacht haben, weil sie haben eine klare Anweisung von Christus bekommen, Matthäus 24, sich nicht auf solche irrsinnigen Spekulationen einzulassen, sondern sie werden mit aller größter Wahrscheinlichkeit genau das, was Jesus ihnen aufgetragen hat, auch weitererzählt haben.
Würdest du sagen, das wäre auch ein Ausschlusskriterium für christliche Gemeinschaften, die meinen, genau das tun zu können? Also ich denke da jetzt eben an Gruppen, die man wirklich als Endzeitsekten bezeichnen kann, die ja dann sich da immer wieder mit genauen Angaben versucht haben und versuchen und da halt regelmäßig daneben liegen.
Ja. Nein, nicht unbedingt. Es ist natürlich eine schwerwiegende Verfehlung, sich auf, was weiß ich, ein Datum oder einen Zeitraum festzulegen. Aber die schwerwiegende Verfehlung ist nicht groß genug meiner Ansicht nach, um Heil auszuschließen. Also ein Christ kann ja auch irrsinnige Dinge glauben, und das tun ja sicher einige von uns, und ich möchte bitte nicht 20 Jahre zurückgehen, was ich alles geglaubt habe. Der Mensch wächst, der Mensch lernt, der Mensch macht Fehler. Und ich denke, man muss dem Menschen auch zugestehen, dass er irrt, wenn er Gefühle, Erwartungen, vielleicht auch Lehren bezüglich der Wiederkunft von Jesus hat, obwohl das Neue Testament es explizit sagt, dass es anders ist. Aber wie viele andere Bereiche im Neuen Testament ist es nicht so, Simon, dass wir explizite Anweisungen haben, wie wir leben sollen, und wir machen es doch nicht oder nicht in dem Umfang, wie wir sollten. Und ich glaube, da darf man menschlicher Schwäche Raum geben, und sagen, verirrte Endzeittheologie schließt nicht unbedingt vom Glauben aus. Das Problem ein bisschen ist, dass die Gemeinschaften, die sich auf Endzeittheologie spezialisieren und es als ihr Steckenpferd machen, meistens zu späteren Zeitpunkten mit anderen schwerwiegenderen Glaubensinhalten nachziehen. Aber nur von der Endzeit her, nur weil ich sage, du hast die falsche Endzeittheologie oder die falsche Erwartung, bist du kein Christ, könnte ich auf keinen Fall sagen. Gehört nicht zu den essentiellen Dingen des Glaubens dazu.
Ja, lieber Dirk, du hast uns im letzten Teil den ersten Einwand von ChatGPT, den ChatGPT mir im Vorfeld ausgespuckt hat, schon ja, von deiner Sicht her beantwortet. Und wir wollen jetzt auf weitere vier eingehen. Die werden nicht so lange werden jeweils wie eben der letzte Teil, wo so eine ganz grundlegende Thematik mal angegangen worden ist von dir oder auch ein längeres Kapitel. Wir wollen mal starten mit folgendem Einwand. So, wir finden in 1. Petrus 4, 7 zum Beispiel diese Stelle: Das Ende aller Dinge ist nahe, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Und hier ist eben die Deutung, dass Petrus von der baldigen Erfüllung der eschatologischen, endzeitlichen Erwartungen spricht, das aber nicht eingetroffen ist. So, das würde eben die Glaubwürdigkeit der biblischen Texte in Frage stellen, da hier hervorgehen würde in diesen früheren neutestamentlichen Texten, dass die Wiederkunft Jesu scheinbar unmittelbar bevorsteht.
Ja, ich glaube, wir müssen dem Petrus einen Vorschussvertrauen geben, und wir müssen den Petrus fragen, was meinst du denn mit dem, das Ende aller Dinge ist nahe? Was ich natürlich nicht machen kann, ich kann nicht die Worte von Petrus nehmen, genau nicht, wie ich sie die Worte von Shakespeare nehmen kann, sie für mich so interpretieren und behaupten, also Shakespeare sagt für mich Folgendes. Das funktioniert so nicht. Ja? So funktioniert Literatur nicht, so funktioniert die Realität nicht, so funktioniert die Welt nicht, sondern ich muss einem Autor immer das Erstauskunftsrecht geben, bevor ich Petrus anklage und sage, Petrus, du hast erwartet, dass die Endzeit zu deinen Lebzeiten kommt, muss ich mal eigentlich ihn fragen, was meinst du denn mit dem Ende aller Dinge ist nahe? Und so wie ich das Neue Testament lese, glaube ich, dass Petrus mit dem Ende aller Dinge nicht so sehr die Quantität der Zeit gemeint hat, sondern die Qualität der Zeit. Lass mich das erklären. Es ist eben ein Unterschied, ob ich sage, wir leben in einer besonderen Zeit, oder ob ich sage, die Zeit ist numerisch kurz, und auf Monate oder wenige Jahre beschränkt. Und die Indizien für mich sind, dass Petrus mit das Ende aller Dinge ist nahe seine Zeit als eine besondere Zeit beschrieben hat. Übrigens, im Kontrast zum Propheten Daniel. Also wir sehen eben hier das sehen wir dann in der Offenbarung noch ziemlich deutlich, oder kann man in der Offenbarung deutlich sehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen die Visionen, die Daniel bezüglich der Endzeit hatten. Und was Endzeit ist, müssen wir uns dann gleich noch angucken. Bei Daniel wurde aufgetragen, die Vision zu versiegeln, weil sie nicht Teil seiner Zeit waren und sich auf eine Art und Weise erfüllen werden, wie Daniel es noch nicht vorhersehen konnte. In der Offenbarung haben wir das Gegenteil. In der Offenbarung ist Johannes aufgefordert, die Vision nicht zu versiegeln. In der Offenbarung benutzt Johannes Beschreibungen, die eben anders lauten und Indizien dafür sind, dass das, was er als Vision hat, für die jetzige Generation gilt. Das heißt, wir haben so einen Daniel und die Apostel unterscheiden sich, wenn sie auf die Zeit gucken, wenn der Messias kommt, wenn das Reich Gottes anbricht, wenn diese besondere Endzeit da ist, unterscheidet sich Daniel, indem er sagt, die Endzeit kommt irgendwann, ich weiß es nicht, in der Zukunft, währenddessen aus biblischer Sicht Endzeit nicht die letzte Generation bezeichnet wird, bevor Jesus wiederkommt, auch nicht die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre oder 50 Jahre, sondern Endzeit im neutestamentlichen Denken ist eine Art von Qualität, ist was von einer Art von Zeit ist. Und da sehen wir, dass Paulus schon im 1. Korinther 10, Vers 11 geschrieben hat und gesagt hat, diese Dinge, die wir im Alten Testament gelesen haben, was mit dem alttestamentlichen Volk passiert ist, ist uns geschrieben worden als Vorbild über uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Ähnliche Formulierung wie bei Petrus. Das Ende aller Dinge ist nahe und Paulus sagt, das Ende der Zeitalter ist über uns hereingebrochen. Wenn wir uns dann Paulus angucken, werden wir sehen, dass Paulus auf keinen Fall gedacht hat, dass er irgendwie in den letzten 20 oder 30 Jahren lebt, sondern dass er genauso mit den Schultern zuckt und sagt, keine Ahnung. Und trotzdem seine Zeit schon als Ende, sozusagen als Endzeit gesehen hat, aufgrund dessen, dass von der Qualität der Zeit her diese Zeit etwas ist, oder es ist die letzte Zeit, bevor Christus wiederkommt und neue Himmel, neue Erde mit sich bringt.
Da vielleicht noch angeknüpft hätte ich gerade diese Stelle auch im Kopf, nämlich schreibt ja auch der Hebräerbriefautor Folgendes ganz am Anfang seines Buches oder seines Briefes, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Also wo wir hier auch das Verständnis finden, dass das Ende dieser Tage uns betrifft, und da spricht eben der Hebräerbriefautor von sich und seinen Zeitgenossen. Also eben der Gedanke, dass das Ende der Zeit eben damals schon angebrochen ist.
Genau, genau. Das ist allgemein verankert im Denken der Apostel. Und wenn wir uns jetzt die nächste Frage uns angucken, und schauen, was hat Petrus gedacht, als er an das Ende der Zeit gedacht hat? Und welche ethischen Konsequenzen ziehen wir denn eigentlich daraus? Sieht man, dass eben Petrus, was kommt denn danach? Also wir gehen mal in 1. Petrus, wo war es, Kapitel 4 oder 5?
Ja. Ich sage es gerade selber. Ich komme uns gerade in die Quere. 4.
4, 7. 4, 7. Die Zeit nehmen wir uns, da blättern wir schnell hin. Wir gucken uns 1. Petrus Kapitel 4 an. Es ist ja noch nicht das Ende des Briefes, sondern naja, so im letzten Drittel, zweite Hälfte. Und was erwartet man? Nehmen wir mal an, Petrus hätte tatsächlich erwartet, mit seiner Aussage kommunizieren zu wollen, Leute, pass auf, das passiert in den nächsten 10 Jahren oder 5 Jahren oder irgend sowas. Ne? Was erwartet man denn, was in den nächsten Versen folgt, als Konsequenz an ethischer Anweisung? Also ich kenne ja die ethischen Anweisungen, die von, sagen wir mal so, Sekten hervorgebracht werden, die denken, dass sozusagen in 5 Jahren Jesus wiederkommt. Das sind die ethischen Anweisungen, verkauft alles, gibt uns aller Geld, evangelisiert mir die Irren, macht keine, zahlt nichts mehr an die Rentenkasse rein, lohnt sich alles nicht mehr, etc., etc., etc. Das Erstaunliche ist aber, wir finden nichts von alledem. Wir finden null Anweisungen an ethische Konsequenzen, die man irgendwie damit verbinden könnte, wo man sagen könnte, Mensch, Petrus, wenn du jetzt schon erwartest, dass es in den nächsten 5 Jahren knallt, dann könnten wir doch irgendwie das ganze Ding irgendwie anders machen, ja, unser ganzes Leben anders gestalten. Aber du hast nichts davon. Du hast null Hyperaktivität. Du hast null Abkehr vom normalen Leben, sondern alle ethischen Anweisungen, die daraus resultieren aus, das Ende der Zeit ist nahe, sind ethische Anweisungen, die damit mit was zu tun haben, Gastfreundschaft, betet, liebt einander, übt eure Gaben einander aus. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal nachgezählt, es gibt noch 26 Verse, die nach das Ende der Zeit ist nahe kommen, an die Art und Weise, die wir leben sollen. Und ich finde das eigenartig. Ich denke, wenn Petrus einen Brief schreibt und sagt, pass auf, Leute, Ende der Dinge ist nahe, dann würde ich erwarten, dass vielleicht noch 2, 3 Anweisungen kommen und dann sagen, ist sowieso alles gleich zu spät. Aber es folgen 26 Verse, wo es um Lebensstil geht, wie wir in der Art der Zeit leben sollen. Und wir finden null Indiz in diesen 26 Versen darüber, von irgendeiner Hysterie geprägten, jetzt machen wir alle ganz schnell, weil das Ding geht sonst zu Ende, sondern ganz im Gegenteil. Man hat weiter wie bisher, wie Petrus in Matthäus 24, der da gut zugehört hat, diese Einstellung, wir sind einfach in all den Dingen, die wir tun, in unserem Leben einfach treu. Ohne Indiz dafür, was das jetzt eigentlich bedeutet, wann Jesus wiederkommt. Das war's schon.
Sehr schön. Ja, Dirk, das waren richtig gute Gedanken und wir wollen mal weitermachen mit dem nächsten Einwand von ChatGPT. Widersprüche in der Zeitperspektive. Ja, so jetzt sind wir gerade 1. Petrus und 2. Petrus wird ja gesagt, ist ein späterer Text, der gar nicht von Petrus wirklich geschrieben worden sei, sondern nachträglich eben als Pseudepigraphie, um einer apostolischen Autorität noch irgendwo das Ganze wieder glatt zu bügeln, was da vorher an Vorhersagen und Erwartungshaltung so ausgesprochen wurde. Da heißt es nämlich, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Und in dem Brief insgesamt finden wir ja dann auch Aussagen, dass 1000 Jahre für Gott wie nur ein Tag sind. Und da sehen eben Kritiker den Versuch der frühen Kirche, die nicht eingetroffene Parousie zu rechtfertigen. Also da dichtet man dann eben Petrus noch so einen Brief an, damit quasi man das in so ein stimmiges Gesamtkonzept bringen kann. Und ja, tatsächlich, aber es ist ein späterer Text, der diese ja nicht eingetroffene Wiederkunft Jesu versucht zu entschuldigen und zu relativieren.
Ich würde jetzt ungern mit dir über die Autoren des Neuen Testaments diskutieren. Ich gehe davon aus, oder ich sehe null Indizien dafür, dass der 2. Petrusbrief nicht von Petrus geschrieben ist, sondern der ist eindeutig petrinisch. Dass aber die Behauptung steht, dass sozusagen Petrus mit seiner Aussage, sie scheint es eine Verzögerung zu geben, der Herr verzögert sich aber nicht, etwas Enttäuschung in der Gemeinde korrigiert. Wenn man sich aber den gesamten Kontext anguckt, ist das überhaupt nicht so. Natürlich gab es überhaupt keine Datumserwartungen. Es ist ja relativ, also die Empfänger des Petrusbriefes kannten Petrus. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass Petrus auf irgendeine Art und Weise, nachdem er in Matthäus 24 anwesend war, eine nahe Erwartung geschürt hat, die Jesus explizit ausgeschlossen hat. Und wenn wir uns dann aber mal angucken, was denn eigentlich passiert in 1. Petrus 3, Vers 10, müssen wir mal einen Schritt zurückgehen. Moment, kann ich mal ganz kurz nochmal zurückgucken? Nee, das 2. Petrus 3, Vers 9. In 2. Petrus 3, Vers 10, also im nächsten Vers, macht nämlich Petrus Folgendes. Er gibt im 9. Vers unser Zitat wieder, was anscheinend darüber Auskunft gibt, dass die Gemeinde eine falsche Parousie-Erwartung hatten. Und im nächsten Vers schreibt er, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihrem Gericht erfunden werden. Und jetzt muss man sich fragen, woher Petrus, woher weißt du denn das? Woher hast du denn deine Lehre, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb? Und was uns auffällt, ist, dass dieser erste Teilvers eine Anspielung an das Wort des Herrn aus Matthäus 24, 42 bis 43 ist, wo wir festgestellt haben, in der letzten Aufnahme, die wir gemacht haben, dass Jesus explizit seine Apostel inklusive Petrus davon warnt, eine vorgefertigte Parousie-Erwartung zu haben, die irgendwie festgelegt ist auf ein gewisses Datum oder eine Generation. Denn in Matthäus 24 sagt Jesus, wacht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb komme, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Das heißt, Petrus bezieht sich in seiner Lehre, im zweiten Petrusbrief, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb, auf exakt die Lehre von Jesus in Matthäus 24. Und deshalb war es auch so wichtig, uns Matthäus 24 anzugucken, weil wir gesehen haben, dass die Apostel die Endzeittheologie von Christus übernommen haben. Und die Endzeittheologie von Christus war, ich komme wieder ohne irgendein 0, 0, nada Indiz dafür, wann es sein wird. Du musst dich darauf einstellen, dass es zeitiger kommen könnte, als du denkst. Du musst dich aber auch darauf einstellen, dass es später sein könnte, als du denkst. Und offensichtlich hat Petrus diese Verse verinnerlicht. Und es war Teil, also das, was wir jetzt rekonstruieren können, ist, dass die Lehre von Jesus Teil der Predigt von Petrus war, Teil seiner Lehraussagen, die er an der Gemeinde weitergegeben hat. So, das heißt, wir müssen zumindest erwarten, dass das, was Petrus gelehrt hat, unter den Leuten, die ihm zugehört haben, war mit Sicherheit keine übertriebene Naherwartung, sondern war genau die ausgewogene Lehre, die wir von Christus schon kannten. Kann sein, dass es zeitiger passiert, kann sein, dass es später passiert, keiner von uns weiß es. Ja, genau.
Ja, da und, vielleicht noch einfach nochmal der Hinweis, sich auch das letzte Video anzusehen mit gerade dem Abschnitt ab Vers 36. Da ist der Dirk auch nochmal ein bisschen genauer drauf eingegangen, wie wir eben sehen, dass in diesem Abschnitt klar und deutlich wird, dass Jesus hier eine Haltung eben nahelegen möchte, damit zu rechnen, es könnte jederzeit passieren, aber es eben nicht genau zu wissen. Ja.
Ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Rekonstruktion angucken. Also wir haben gedacht, erst 2. Petrus 3, Vers 9 beschreibt eine Situation, wo die Gemeinde von einer Parousie, von einer ursprünglichen Parousie-Naherwartung enttäuscht ist. Und dann ist natürlich die Frage, woher haben sie denn das gehabt? Wurde ihnen das so beigebracht von den Aposteln, ja oder nein? Ich glaube, das erste Indiz, was wir schon haben, falls sie eine übertriebene Naherwartung hatten, von den Aposteln hatten sie es garantiert nicht. Und da kommen wir zu dem Punkt hin, könnte es sein, dass eventuell die Christen im ersten Jahrhundert gedacht haben, Jesus kommt relativ schnell wieder und vielleicht innerhalb ihrer eigenen Generation, vielleicht aber auch nicht. Wir wissen es nicht, aber wenn sie es gedacht haben, und das ist ja immer noch innerhalb des Rahmens des Möglichen, ohne das ganze Christentum über den Bord zu werfen, natürlich können Christen falsche Erwartungen haben. Die Frage ist, woher haben sie die falsche Erwartung? Wenn sie die falsche Erwartung von Christus und von den Aposteln haben, fällt das Christentum. Aber wenn sie eine falsche Erwartung haben, die nicht von Christus und nicht von den Aposteln kommt, ist es einfach nur ihr Menschsein. Es ist einfach nur ihre menschliche falsche Erwartung. Und ich kann das Christentum nicht kritisieren an dem Punkt, dass ich sage, ja, du hast eine falsche Erwartung. Damit fällt jede Religion unter den Teppich, weil jeder Mensch hat irgendeine falsche Erwartung und hat irgendwelchen falschen Glauben, was nicht konform mit der Wahrheit ist und auch nicht konform mit der Lehre, der man selber glaubt. So, das ist kein Kriterium dafür, dass Christentum irgendwie falsch ist oder nicht richtig war oder Jesus zeitiger gesagt hätte, er kommt wieder, die Apostel das gelehrt haben. Sehr unwahrscheinlich. Das nächste ist, dass, obwohl es relativ irrelevant ist, weil wir eben gerade gesagt haben, ich kann eine falsche Erwartung haben, auch als Christ, und ich kann auch enttäuscht werden über eine falsche Erwartung. Solange sie mir nicht vom Wort Gottes gegeben wurde, ist das einfach das normale Leben. Wenn wir aber uns den Kontext vom zweiten Petrusbrief ansehen, scheint es eher so, als ob es noch nicht mal ein Indiz dafür gibt, dass die Christen eine falsche Naherwartung hatten, weil nämlich die Frage, die vorher kommuniziert wurde von Petrus, was ist denn das eigentliche Problem, wird nicht beschrieben im 2. Petrus Kapitel 3 als: Mensch Leute, ihr glaubt was Falsches, ihr seid auf dem Holzweg, eure Erwartung ist falsch oder wir haben euch das Falsche gepredigt, jetzt müssen wir uns leider korrigieren, sondern was wir rekonstruieren, ist, dass die Leute, auf die Petrus antwortet, er beschreibt sie als sogenannte Spötter. Das ist eine Beschreibung von Nichtchristen. Spötter, die nach ihren eigenen Begierden wandeln, auch eine Beschreibung für Nichtchristen, weil der Christ eben per Definition nicht nach eigenen Gebirgen wandelt, sondern Christus wohlgefällig ist. Und das sind die Leute, die im 2. Petrusbrief sagen, seit die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang an. Wenn wir uns dann diesen Ausdruck angucken, seit die Väter entschlafen sind, und wir uns fragen, Mensch Petrus, wen meinst du denn mit den Vätern? Sind das natürlich die jüdischen Glaubensväter. Es sind nicht irgendwelche Christen, die dann schon ein bisschen älter gewesen sind, die gestorben sind, sondern was Petrus hier, oder was wir angucken, was die Situation ist, auf die Petrus reagiert, ist, es gab nicht eine falsche Naherwartung in der Gemeinde, sondern die Juden, die Gegner des Christentums, haben von außen in die Gemeinde hereingesprochen und haben gesagt, pass mal auf, Leute, ihr mit eurem Jesus, ihr seid doch vollkommen von den Socken, der kommt wieder, so ein Blödsinn. Denn, soweit wie aus jüdischer Perspektive argumentiere ich, so wie ich die Sache sehe, läuft das alles so weiter wie jemals her. Da ist nichts mit Jesu Wiederkunft oder irgend so ein Kommen. Es ändert sich nichts, es bleibt einfach so, wie es ist. Das heißt, wir haben null Indiz im 2. Petrusbrief für eine innere Enttäuschung der Naherwartung, sondern wir haben eher eine Gemeinde, die von außen durch jüdische Kritiker bedroht ist in ihrem Glauben, die sagen, da passiert nichts. Da ist seit Zehntausenden von Jahren, läuft einfach so die Geschichte weiter. Und die Antwort von Petrus ist, habe ich uns ja auf der nächsten Folie aufgeschrieben, die tut uns noch heute gut, dass Petrus sagt, diejenigen, die dies behaupten, ist verborgen, die haben vergessen, dass von alters her die Himmel und die Erde waren, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatten, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Das heißt, was Petrus hier sagt, ist, warum existieren denn überhaupt die Welt? Warum gibt es überhaupt eine geordnete Welt und warum bricht nicht die Welt unter im untergehenden Chaos? Und Petrus sagt, der einzige Grund ist, jüdische Theologie und christliche Theologie hat das gemeinsam, dass es eine Vorsehung Gottes gibt, dass Gott diese Welt in seiner Hand hält und dass nur aufgrund des Willens Gottes und dass nur aufgrund der Vorsehung Gottes die Welt so existierte und so bleibt und sie ist, wie sie ist. In dem Augenblick, wo Gott sagt, ich will nicht mehr und loslässt, gibt es den großen Krach. Und es ist eben nicht so, dass die Dinge so weitergehen, wie sie immer seit Väters Zeiten passiert sind. So, das heißt, was Petrus hier argumentiert ist, ist ein Zurückbesinnen auf die Theologie, wo denn eigentlich Himmel und Erde herkommen. Und warum sie überhaupt in diesem wunderbaren Zustand sind, dass alles so schön ausgeglichen ist und die Welt nicht aus ihren Fugen gerät. Und er sagt, der einzige Grund ist, dass Gott in seiner diffizilen und sorgfältigen Art und Weise die Himmel bewahrt und beschützt und in seiner souveränen Macht Himmel und Erde so hält, dass sie weiter existieren. Aber in dem Augenblick, wo er es nicht mehr will, ist sowieso Schluss. Und er wird in dem Augenblick, wo er sagt, es ist Schluss und ich möchte nicht mehr wiederkommen in Gericht. Ja, okay, 2. Petrusbrief. Also ich würde sagen, JetGDP, sorry, du irrst, kein Kritik, keine verfrühte Erwartungshaltung zu finden im 2. Petrusbrief, keine Enttäuschung der Christen.
Sehr gut, wir machen mal weiter mit Einwand 4, nämlich Paulus' Lehre über die nahende Wiederkunft Jesu. Ja, da wird ja diese Passage aus dem Thessalonicher Brief häufig angeführt, ja, als so ein Belegtext, ja, dass auch Paulus eben wieder gerechnet hat mit der baldigen Wiederkunft Jesu. Da, ja, heißt es hier, denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf wiederkommen. Nee, wird beim, Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Dadurch werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Ja. Also was hier eben deutlich werden soll, ist, dass Paulus, wenn er von wir spricht, eben sich und seine Zeitgenossen mit einbezieht, die Jesus entgegengerückt werden. Und dass das eben auch darauf hindeutet, dass er auf die Wiederkunft Jesu, dass er mit der Wiederkunft Jesu in baldiger Zukunft zu seiner Lebzeit gerechnet hat.
Ja, korrekt. Wenn wir uns den Text angucken, glaube ich nicht, dass du Paulus darauf festnageln willst. Und wenn du ihn nachgefragt hättest und gesagt hättest, lieber Paulus, wenn du hier sagst, wir, die wir leben, meinst du damit, willst du uns damit zwischen den Zeilen kommunizieren? Dass du erwartest, dass du zu denjenigen gehörst, die da leben, würde ich Paulus sagen, das habe ich so nicht gemeint. So habe ich auch nicht gesprochen. Sag euch warum. Erstens, Paulus selbst glaubte nicht, dass die Wiederkunft von Jesus zu seinen Lebzeiten passieren konnte. Im Sinne von, natürlich hat er es geglaubt, dass es möglich ist. Aber er hat sich darauf nicht festgenagelt, sondern er übernimmt exakt das, was wir schon bei allen anderen Aposteln in Matthäus 24 gesehen haben. Er übernimmt die ursprüngliche Lehre von Jesus des sogenannten Nichtswissens über den Zeitpunkt. Er sagt, möglich ist es, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein, ich weiß es nicht. Das heißt, auch Paulus verinnerlicht die Lehre von Jesus, dass einfach kein Mensch es weiß, kein Mensch Indizien dafür angeben kann und auch kein Mensch, oder dass jeder Mensch diese Ambivalenz haben sollte. Es könnte sein, es kann aber auch nicht sein. Das sieht man sehr deutlich, wenn man Paulus im 1. Korinther vergleicht. Erstaunlicherweise nagelt sich nämlich Paulus im 1. Korinther nicht fest, ob er die Wiederkunft von Jesus persönlich erleben wird oder ob er ersterben wird, Auferstehung erleben wird und dann die Wiederkunft von Jesus. Sondern er sagt Folgendes. Im 6. Kapitel vom 1. Korintherbrief heißt, Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Also nach der Logik, die wir eben gerade in den 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 4 angelegt haben, wo Paulus sagt, uns oder wir, bedeutet, dass Paulus im 1. Korinther 6 geglaubt hat, dass er die Wiederkunft von Jesus nicht erleben wird. Nicht zu seinen eigenen Lebzeiten, sondern er wird eine Auferstehung erst erleben müssen, bevor er Jesus sozusagen wiederkommen sieht. Im 1. Korinther 15, selber Brief, selber Autor, sagt er aber, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Nach der Logik von 1. Korinther, vom 1. Thessalonicher Kapitel 4, glaubt Paulus im 1. Korinther 15 mit wir werden alle verwandelt werden, dass er nicht sterben wird und dass er die Wiederkunft von Jesus erleben wird. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Die Nummer eins, die erste Möglichkeit ist, dass Paulus eine bewusste Ambivalenz in den 1. Korintherbrief eingebaut hat und sagt, also für mich ist, ich habe Auferstehungshoffnung, im 6. Kapitel und Umwandlungskapitel im 15. Kapitel. Und warum kann man das machen? Warum kann man innerhalb von 9 Kapiteln, auch zur selben Zeit geschrieben, beide Hoffnungen, die ja konträr sind, gleichzeitig haben? Die Möglichkeit gibt es und die Möglichkeit ist, dass Paulus sagt, naja, das ist meine Art und Weise zu schreiben, weil ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß es nicht, was meine Hoffnung ist. Ich halte beides mit offenen Händen. Es könnte sein, dass Christus wiederkommt zu meinen Lebzeiten. Es könnte aber auch sein, dass es nicht ist und ich eine Auferstehung erlebe. Das ist, sagen wir mal so. Ist nicht ein interessanter Fakt, Simon?
Ich muss erstmal mich entstummen. Ja, finde ich spannend, dass er da eben beides anführt.
Ja. Wenn wir jetzt tatsächlich zu 1. Thessalonicher 4 gehen, glaube ich allerdings nicht, dass Paulus mit dem wir einen Indiz dafür gibt, dass er fest geglaubt hat, dass er zu der Gruppe der wir gehört, die Jesus Wiederkunft zu seinen Lebzeiten erleben werden. Weil ich überzeugt bin, dass das wir ein sogenanntes rhetorisches wir ist. Also ähnlich wie wenn ich in der Predigt von wir rede, ohne unbedingt... Also nehmen wir mal an, das ist, wenn ich in der Gemeinde, wenn ich in der predigen würde, in der Gemeinde und sagen würde, Christus vergibt uns alle Sünden, wenn wir, was weiß ich, wenn wir unseren Nächsten nicht lieben, wenn wir Ehe brechen, wenn wir bei der Steuererklärung schummeln, wenn wir jemanden umbringen, selbst dann wird Christus uns vergeben. Habe ich damit gemeint, dass ich all diese vier Dinge gemacht habe? Nein, aber wenn ich eine Liste aufzeige und sage, wenn wir lügen, wenn wir Ehe brechen, wenn wir, wie auch immer, dann meine ich einfach damit, Lügen, ja. Ehebruch, Gott sei Dank, nein. Das heißt, das ist ein rhetorisches Wir. Und Paulus wollte nicht spekulieren in dem Augenblick. Also er wollte keine vorgefertigte, alle Szenarien der Endzeit-Theologie aufbringen, weil das geht nicht. Das kannst du auch in der Predigt nicht machen. Also oftmals kommen nach einer Predigt Leute zu mir und sagen, Dirk, du hast zu lange gepredigt, aber du hast Folgendes vergessen zu sagen. Und dann versuchen sie, Sachen, die ich gesagt habe, zu qualifizieren und zu sagen, naja, wenn man das, was du gesagt hast, für den Bereich gilt es, aber wenn man das auf den Bereich anwendet und auf den Bereich, dann war das unglücklich ausgedrückt, da hättest du noch das sagen müssen, hättest du noch das sagen müssen. Und ich kann einfach nur sagen, also wie lange wollet ihr eigentlich, dass ich predige? Wenn ihr mir 5 Stunden gibt, ja, dann mache ich meine Predigt und dann baue ich überall noch Qualifikationen ein und mache eine richtige, schöne, systematische Theologie. Aber das war ja gar nicht das Ansinnen von Paulus. Paulus wollte keine systematische Theologie kommunizieren. Er wollte auch im 1. Thessalonicher Kapitel 4 nichts über die Parousie an sich im Sinne von, oder es war nicht sein Anliegen, die Parousie zu verteidigen. Das nimmt er als gegeben an. Das Problem im 1. Thessalonicher Kapitel 4 ist ein pastorales Problem. Und das pastorale Problem ist das Problem, dass die Thessalonicher zwar alle Hoffnung auf eine oder alle Auferstehung Hoffnung hatten, aber die Thessalonicher geglaubt haben, dass die Wiederkunft von Jesus ein solch fulminantes Ereignis ist, dass diejenigen, die sie erleben, einen Vorteil haben gegenüber denjenigen, die die Wiederkunft von Jesus nicht erleben, sondern als von Christen nur die Auferstehung bekommen. Und worüber die Thessalonicher trauern, ist, dass sie Freunde, Familienmitglieder verloren haben und dass das Zusammenerleben, worauf sie sich eigentlich gefreut haben, dass sie das gemeinsam nicht erleben werden, die Wiederkunft von Jesus. Auf diese Frage antwortet Paulus und nur auf diese Frage. Und deshalb macht er 2 Kategorien auf. Und die 2 Kategorien, die er aufmacht, ist die Toten, die schon gestorben sind, um die es ja ganz konkret geht im Thessalonischen Brief, und diejenigen, die lebendig sind, um die es ganz konkret geht im Thessalonischen Brief. Und natürlich ordnet er sich selbstverständlich unter die Lebenden ein, weil er lebt ja noch. Er will keine systematische Theologie machen. Er will nicht anfangen, seine schöne Argumentation kaputt zu machen, indem er sagt, ach und übrigens, dann müssen wir noch eine 3. Kategorie machen, müssen wir noch anfangen, über diejenigen zu reden, die zwar jetzt noch leben, aber später sterben. Was hat denn Jesus darüber gesagt? In dem Augenblick verzettelt er sich komplett. Den rhetorischen Wumms, den er eingebaut hat, wäre kaputt gegangen. Das, was es Paulus Anliegen ist, dass es 2 Arten von Kategorien gibt bei der Wiederkunft von Jesus, nämlich Leute, die noch leben zu dem Zeitpunkt und Leute, die schon gestorben sind zu dem Zeitpunkt. Und das, was er sagen will, ist, dass keiner dem anderen zuvorkommen werden wird, sondern dass Gott für eine Familie gemeinsam wiederkommen wird. Und das ist sozusagen, wir die Wiederkunft genießen werden als Familie. Also vielleicht kann man das so ein bisschen illustrieren. Das eigentliche Anliegen ist, was weiß ich, ich bin dieses Weihnachten, also nicht wirklich, nur hypothetisch, von meiner Familie getrennt. Bin irgendwo in Taiwan auf christlicher Mission unterwegs. Und dann denke ich darüber an, wie die zu Hause Geschenke auspacken und eine schöne Zeit haben. Und ich bin nicht dabei und jammere rum und sage, ich elendiges Würstchen, was mache ich hier, welches Opfer bringe ich? Ja, mir fehlt meine Familie zu Weihnachten. Alleine ist ein Weihnachten einfach Mist. Ja. Und Paulus sagt, in die Art und Weise, das wird nicht Parousia sein, das wird nicht die Wiederkunft sein. Wir werden nicht von unseren Liebsten getrennt sein, sondern wir werden als allererstes als Familie wieder zusammengebracht werden. damit dieser Genuss ein Familiengenuss ist, ein gemeinschaftliches Erleben der Wiederkunft von Jesus. Und er macht die Kategorie einfach nicht auf. Er weigert sich, die Kategorie aufzumachen und zu sagen, darüber, was ich denke, in welcher Gruppe ich bin, darum geht es überhaupt nicht in 1. Thessalonicher 4, weil ich weiß es einfach nicht.
Ja, das muss man ja auch sehen. Wir haben hier ja situative Schreiben. Also so ein neutestamentlicher Brief ist ja nicht eine, also mit Ausnahme jetzt vielleicht vom Hebräerbrief oder dem Römerbrief, sind das ja auch gerade bei der Kürze dieser Briefe, da geht es ja gar nicht darum, jetzt hier einen langen Gedanken groß zu entfalten mit allen Nebenschauplätzen, die es da auch noch gibt, sondern genau, er tut das situativ, sich eben zu äußern und deswegen nicht alle Kategorien von Menschen nennen, die es da eben auch gibt.
Ja, genau. Übrigens auch der Römerbrief und auch der Hebräerbrief sind situativ. Aber müssen wir jetzt, ist eine andere. Machen wir mal dann über Römer und Hebräer uns unterhalten. Ja, diese Situative müssen wir uns daran erinnern. Und wir dürfen uns auch daran erinnern, vielleicht habe ich sogar eine Folie. Mal schauen wir da. Paulus benutzt ja das persönliche Pronomen wir in 1. Thessalonicher nicht absolut. Er sagt ja nicht, wir werden entrückt werden. Punkt. Sondern was er sagt, ist, wir. Und dann qualifiziert er es, er sagt, diejenigen, die leben, diejenigen, die übrig bleiben. Und was er damit meint ist, wenn man das übersetzen könnte, ist, dass man schreibt, und übrigens, was meine ich mit mir? Ich meine diejenigen, die bei der Wiederkunft von Jesus leben und übrig bleiben. Das heißt, das wir ist nicht absolut. Es war nie in seiner rhetorischen Absicht, mit dem wir etwas auszudrücken, dass er irgendeine Hoffnung hatte, dass er sich sicher war, dass er dazugehörte, sondern er hat einfach nur gesagt, pass auf, wir sind jetzt diejenigen, es geht jetzt Pastoralbrief, wir reden über uns jetzt hier vor Ort. Und natürlich diejenigen, das sozusagen in der rhetorischen Denke, sind das diejenigen, die übrig bleiben. Übrigens, so letzter Punkt zu dem Text. Die Idee, dass Paulus es unterzujubeln, dass bei der Beschreibung, dass als er den 1. Thessalonicher Brief geschrieben hat, er sich sicher war, dass er die Wiederkunft von Jesus erleben wird, ist einfach nicht glaubwürdig. Weil 50 nach Christus ist Paulus schon 15 Jahre Christ, 15 Jahre Apostel, 15 Jahre Prediger. Und wenn wir uns Apostelgeschichte 14 angucken, seine Steinigung, die zeitlich vor 1. Thessalonicher 4 passiert ist, also vor 50 vor Christus. Wenn wir uns 2. Korinther 11 uns angucken, wo Paulus beschreibt, wie oft er geschunden, geschlagen, Schiffbruch erlitten hat, etc., und er die Passage einleitet, dass er im Tode öfter war, bedeutet, dass Paulus vor 50 vor Christus oft schon an der Kippe gestanden hat. Und ich glaube nicht, dass Paulus darauf spekuliert hat und von vornherein wusste, der Schiffbruch, der lässt mich kalt. Die Steinigung, ich weiß, ich werde den Herrn lebendig wiedererleben. Ich glaube es einfach nicht. Es ist eine falsche Rekonstruktion der Tatsachen, wie Paulus gelebt hat. Ich glaube, er ist mehrmals schon an dem Punkt gewesen, wo er gesagt hat, das war haarscharf. Am Sterben vorbei. Und ich glaube, er war sich dessen bewusst, dass die Möglichkeit, dass er stirbt, sehr real ist. Ja, so dass ihm unterzujubeln, dass er da irgendwie so eine stoische, trotz allem Hoffnung hatte, ich bin mir sicher, ich werde den Herrn wiedergeben, das ist einfach, entspricht nicht der Rekonstruktion, einer treuen Rekonstruktion seines Lebens.
Lieber Dirk, gehen wir zum letzten Einwand, den ChatGPT hervorgebracht hat, nämlich dem Verlust der Glaubwürdigkeit durch offene Erwartungen. Das ist jetzt wiederum eine Aussage von Jesus, und zwar sagt er doch, von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Jetzt ist es so, dass man das im Grunde vielleicht mehr in den ersten Teil hätte parken können auch. Allerdings ist ja der Kritikpunkt, wie hier angeführt wird, dass eben die neutestamentlichen Autoren später diese Worte Jesus untergeschoben hätten um im Grunde die ausbleibende Wiederkunft von ihm irgendwie zu rechtfertigen. Also so gesehen ist es dann doch nicht wieder Jesus, der hier gescheitert ist, sondern der Versuch der neutestamentlichen Autoren, eben das Ganze wieder gerade zu biegen. Also wie würdest du damit umgehen?
Ja, die Rekonstruktion ist einfach vollkommen unglaubwürdig. Also ich muss ja irgendwelche Indizien haben. Ich kann ja nicht an den Text herangehen und kann einfach nur von außen sagen, weil hier Jesus sagt, ich komme zu einer Zeit wieder, wo ihr es nicht wisst, das sozusagen allein von diesem Konstrukt zu rekonstruieren und sagen, ja, da war das sicher so, dass die Leute da schon alle geglaubt haben, da kommen wieder zu ihren Lebzeiten und dann ist es nicht passiert. Und dann jubeln wir in eine Endzeitrede, wo es eigentlich um den Tempel geht, um die Zerstörung des Tempels, so einen Spruch wieder und hoffentlich hören die Leser das so im Nebenbeisatz mit raus, dass Jesus ja eigentlich gesagt hat, ihr wisst nicht, wann ihr wiederkommt. Das ist einfach, das funktioniert so nicht. Wir haben ja weder im Markus-Evangelium, also hier sind wir in Markus 13, noch in Lukas 21, noch in Matthäus 24, irgendeinen Indiz davon außerhalb der eigentlichen Aussage. Dass hier eine Naherwartung oder eine übertriebene Naherwartung korrigiert wird. Null. Sondern das, was wir haben, ist, dieser Text ist eingebettet in die Lehre von Jesus, welche Zeichen Anzeichen für die Zerstörung des Tempels sind, welche Zeichen keine Anzeichen für die Zerstörung des Tempels sind, eine Vorbereitung der Gläubigen auf eine Zeit der Verfolgung zwischen den beiden Phasen, auch jüdische Verfolgung zwischen ersten Wiederkommen oder zwischen keine Zeichen und Zeichen, dass der Tempel zerstört werden wird. Und eine klare und deutliche Ansage darüber, wie Christus sein Reich baut, nämlich inmitten von Verfolgung, inmitten von Feindschaft, inmitten seiner Feinde regiert er. Er baut sein Reich und er wird seine Feinde platt machen. Und die Jünger werden es erleben und sie werden es sehen. Und dann kommt die Korrektur, die stattfindet, ist keine Korrektur, Mensch, ihr erwartet alle, dass ich so zeitig wiederkomme, sondern die Korrektur, die stattfindet, ist von vornherein eine Korrelation zwischen der Untergang des Tempels ist mit der Wiederkunft von Jesus gleichzusetzen. Das ist die Frage, die im Raum steht. Und ich muss den neutestamentlichen Autoren erstmal den gewissen Vertrauensvorschuss geben, dass wenn sie mir erzählen, dass Jesus gesagt hat, was meine Wiederkunft betrifft, wisst ihr weder Tag noch Stunde. Und diese Lehre gegeben ist innerhalb eines großen Konstruktes, wo es nämlich darum ging, und wann geht der Tempel kaputt und was sind da Zeichen etc. etc., dann muss ich ihn erstmal Vertrauen schenken, dass wenn ich dir etwas präsentiere und sage, Jesus hat dieses Wort innerhalb dieser Passage gesagt. Und vor allem, wenn es Sinn macht, wenn es mit der historischen Rekonstruktion der Tatsachen auch noch übereinstimmt, wenn das tatsächlich die Sorgen gewesen sind, die die Leute im ersten Jahrhundert hatten. Also einem Juden im ersten Jahrhundert unterzujubeln, dass er eine übertriebene Naherwartung hatte und enttäuscht ist, ist einfach fehl im Platze, wenn ich null Indizien dafür habe. Aber einem Juden zu verstehen, dass er Schwierigkeiten damit hat, zu glauben, dass der Tempel untergeht, ohne dass Jesus überhaupt wiedergekommen ist am Ende der Zeit, das ist nachvollziehbar. Und insofern, die Texte, so wie sie stehen, machen in ihrem historischen Umfeld perfekten Sinn. Aber wenn ich sie auseinanderklaube, so mit einem Skalpell, ich habe noch eins zu Hause, ich habe mal 3 Jahre Medizin studiert, und anfange, so Sätze und Halbsätze auszusetzieren und neu zusammenzubauen und für jeden Halbsatz eine neue historische Rekonstruktion hervorzubringen, da ist man von vornherein auf Schiffbruch ausgelegt. Und das ist einfach nicht fair einem literarischen Text gegenüber. Der Text, so wie er steht, macht perfekt Sinn.
War das ein Schlusswort?
Ja.
Du hast hier noch 2, 3 Folgen, Folien.
Genau. Wir können vielleicht, das ist vielleicht noch bemerkenswert. Wenn man sich mal so das Neue Testament anguckt und mal so die Frage stellt, Wo haben wir denn wirklich ganz konkrete Hinweise darauf, dass die Christen im ersten Jahrhundert eine, ich sag mal so, übertriebene Naherwartung hatten, oder wo die Christen, wenn du den Christen im ersten Jahrhundert fragst, Mensch, sag mal, was glaubst du denn über die Wiederkunft von Jesus? Und der sagt, naja, mit Sicherheit in unserer Generation. Wo sind die Indizien dafür? Also man, es ist so, es ist sowohl im Bereich von sowohl im evangelikalen als auch im außerevangelikalen Bereich herrscht manchmal so eine Glaubensüberzeugung, die Christen im ersten Jahrhundert hatten eine wahnsinnige Naherwartung, die haben alle gedacht, Jesus kommt zu ihren Lebzeiten wieder. Und ich frage mich, wo hast du diese, sag mal so, theologische Überzeugung her, dass das so war im ersten Jahrhundert? Ich sehe es einfach nicht. Sondern was ich sehe, sind, dass Jesus ganz konkret seine Jünger und seine Apostel davor gewarnt hat, ein Datum festzulegen, eine übertriebene Erwartung zu haben, dass er zu zeitig oder zu spät kommt, sondern er hat ihn eindeutig kommuniziert und hat gesagt, ihr habt einfach keine Ahnung und ihr werdet nie eine Ahnung haben. Deshalb lebt jeden Tag so, als wenn ich jeden Tag wiederkommen könnte. Aber es kann auch sein, dass es noch ewig dauert. Wir sehen, dass wir haben eine absolut korrekte Erwartung, nämlich indem wir sehen, dass Petrus im ersten Petrusbrief die Matthäus 24 zitiert, dass das nicht irgendwie in Vergessenheit geraten ist, dass irgendwie die Apostel das vergessen haben und die ganze Zeit rumgelaufen sind und erzählt haben, der Herr kommt zu unserer Zeit wieder, sondern die Apostel haben das verinnerlicht. Wir haben es bei Paulus auch gesehen. Paulus geht auch mit dieser Ambivalenz einher, im ersten Korintherbrief. Das heißt, alles, was wir sehen, die überwältigenden Indizien des Neuen Testaments zeigen, dass zumindest die Apostel gelehrt haben, dass die Wiederkunft von Jesus unberechenbar, unvorhersagbar und nicht an irgendeine zeitliche Erwartung geknüpft ist. Das ist absolut, das haben zumindest die Apostel gelehrt. Natürlich kann man jetzt, sagen wir so, rein spekulativ fragen, und was hat die Gemeinde geglaubt? Jetzt kann man davon ausgehen, dass man sagen, also die Apostel haben das die ganze Zeit gelehrt. Es kommt in den Evangelien vor, es kommt bei Paulus vor, es kommt bei Petrus vor. Und die ganze Gemeinde hat trotzdem das was anderes geglaubt. Das ist auch keine, sagen wir so, historische Rekonstruktion, sondern die historische Rekonstruktion ist, dass wenn das die Lehrer, die normative Lehrer der Apostel war, irgendetwas hängen geblieben ist. Nun bedeutet das nur, dass, weil die Apostel immer alles gelehrt haben, sie nicht auch manchmal missverstanden wurden und trotz der guten Lehre Missverständnis und vielleicht auch hier und da eine falsche Naherwartung da war. Ist möglich, ist im Rahmen des Möglichen, aber ist nicht so wahrscheinlich.
Was mir dann immer nicht ganz einleuchtet, vielleicht kannst du mir da auf die Sprünge helfen, ist, wie man denn dann auf der einen Seite die Behauptung aufstellen kann, dass selbst das vermutlich erste Evangelium Markus hier schon redaktionell so überarbeitet wurde, dass Jesus Worte in den Mund gelegt worden sind, um eben diesen vermeintlichen Fail mit seiner ausbleibenden Wiederkunft gerade zu biegen. Aber dann in einem späteren Evangelium, dem Matthäus-Evangelium, spricht er dann lang und ausführlich davon, dass er davon ausgeht, es passiert jeden Moment. Also wenn denn die Evangelisten oder die Autoren der Evangelien diese Texte so überarbeitet haben, um sie ihren Bedürfnissen und diesem vermeintlichen Fail anzupassen, warum haben sie es dann nicht gleich richtig gemacht? Also das ergibt ja auch keinen Sinn, dass dann in dem Matthäus-Evangelium das Mitte der 80er geschrieben worden sein soll oder wie auch immer man, von welchen Grundannahmen man da jetzt auch ausgeht, dann so lange davon die Rede ist. Also das scheint mir nicht so sinnvoll.
Ja. Ich würde wahrscheinlich von einer anderen Datierung ausgehen. Ich persönlich denke, wahrscheinlich ist Matthäus Evangelium das erste, aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Tatsache ist, dass wir in allen Evangelien die Aussage haben, es gab von Christus null Anweisung, wann er wiederkommt. Und es gab von Christus auch keine Erwartung, wann er wiederkommt. Und in welchem historischen Kontext es gegeben wurde, darüber haben wir uns schon drüber unterhalten, eben gerade vor 5 Minuten. Und es scheint mir nicht als Korrektur gegeben zu sein. Also man muss ja auch mal Folgendes sagen. Die Christen oder zumindest die Apostel haben Korrekturen nicht still und leise und heimlich vorgenommen. Es lag überhaupt nicht in ihrer Natur. Also ich war lange Zeit ein Gemeindemitglied in einer Gemeinde, war eine tolle Gemeinde, war ein toller Pastor. Aber der Pastor hatte die blöde Angewohnheit, die Seelsorgefälle der letzten Woche aufzugreifen. Also nicht, der hat niemanden bei Namen genannt, hat auch die Situation nicht geschildert, sondern er hat meistens so die Weisheit, die er den Leuten in persönlichen Seelsorgegesprächen weitergegeben hat, am Sonntag nochmal weitergegeben. Das Problem war allerdings bei uns Gemeindemitgliedern, wir haben das nicht verstanden. Wir haben nicht verstanden, was er wollte, weil uns der Kontext gefehlt hat. Wir wussten überhaupt nicht, wo plötzlich dieses Wort der Weisheit herkommt. Und wir wussten auch nicht, worüber wir es anwenden wollen. Der Einzige, der Bescheid wusste, war der Betroffene, der 3 Tage vorher beim Pastor war und der am Sonntag nochmal dran erinnert worden ist, was er machen sollte. Und daraus kann man eine interessante Lektion lernen. Wir fanden die Predigten immer relativ langweilig, weil wir den Zusammenhang nicht wussten. Wir haben immer gedacht, ich habe keine Ahnung, was der will. Und jetzt behaupten wir aber, dass die Apostel mit den Evangelien genau dasselbe machen. Durch die Blume, obwohl sie über was ganz anderes reden. Sie reden ja eigentlich über die Korrelation zwischen der Zerstörung Jerusalems und dem Datum der Wiederkunft von Jesus, wollen sie durch die Blume eigentlich was Falsches korrigieren. Sie machen das aber nicht head-on, wie man im Englischen sagt, also indem man einfach schreibt, wie Paulus das macht, pass mal auf, ihr lieben Brüder, bezüglich dieser Situation, wo ihr falsch glaubt, wo ihr falsch handelt, muss ich euch mal Folgendes beibringen, sondern sie sprechen so verborgen zwischen den Zeilen und nur weil wir heute so schlau ist, haben wir es rausgefunden. So kommuniziert aber niemand. Und so kommunizieren auch nicht die Apostel. Sondern wenn es was zu berichtigen war, war das so. Falsch, peng, müssen wir was ändern, ja? Da kommt sowas von der Fausthammer. In dem Augenblick, wo Petrus angefangen hat, sich abzusondern, von den Heiden mit ihnen zu essen, hat Paulus ihm keinen Brief geschrieben, wo er irgendwie so durch die Blume kommuniziert hat, ach übrigens, und Jesus hat gesagt oder so, sondern er hat ihn offen konfrontiert und hat gesagt, Petrus, du Schlawiner, du lebst nicht gemäß des Evangeliums. Und das ist die Art und Weise, die wir konsistent bei den Aposteln und den Schreibern der Evangelien lesen. Wir lesen nicht durch ein Blume korrigieren von irgendwelchen Falschaussagen.
Ja, ich meine jetzt, deine Sicht auf Matthäus als erstes Evangelium ist jetzt in den, ich weiß nicht, wie weit man jetzt sagen kann, aber die Mainstream-Meinung ist ja schon die, Markus um das Jahr 70 rum geschrieben und dann eben später haben sich die anderen beiden Synoptiker bei ihm dann bedient und ihr Evangelium geschrieben. Und wir haben jetzt, wenn man jetzt mal das als Grundannahme voraussetzen würde, okay. Du hast ja, wir hatten es ja auch schon, ich glaube, im letzten Teil, wo wir gesehen haben, wie dann Matthäus eine Passage ein bisschen kürzer schreibt als Markus zum Beispiel. Also ja. Wo man schon sieht, die redaktionelle Freiheit wäre ja da gewesen, zu sagen, man schreibt Dinge anders. Und wenn man jetzt davon ausgeht, diese späteren Texte wollten Dinge gerade bügeln, warum führen die dann überhaupt erst dieses vermeintliche Problem der Parosieverzögerung ein? Also, dass wir jetzt im letzten Teil eine ganze Stunde lang über Matthäus 24 geredet haben, würde ja, wenn Matthäus wirklich so spät geschrieben worden ist, wie man gemeinhin eben sagen würde, in den 80er Jahren, in diesem Konstrukt, dass dieselben Leute, die behaupten, dass es eine Parosieverzögerung gab, eher gar keinen Sinn ergeben. Da hätte Matthäus das ja einfach gleich so schreiben können, dass wir da gar keine Diskussion drüber führen müssen und hätte das alles weglassen können, was Jesus vermeintlich Problematisches gesagt hätte. Aber dass er das trotzdem alles aufnimmt, Mitte der 80er Jahre und wir diese Diskussionen führen, ist mit dieser Grundannahme, dass eben die klassische Datierung so ist, das eben, finde ich, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Ja, korrekt.
Genau, aber du hast noch 2 Folien, lass uns doch gerne mit denen enden, um noch zu der Stelle in Markus was zu sagen.
Ach so, das Einzige, was man noch sagen könnte, ist, es gibt tatsächlich, es gibt ein Indiz, in dem Neuen Testament, welches ich sehe, über eine relativ oder über eine übertriebene, sehr nahe Erwartung. Und das ist in Johannes Kapitel 21, Vers 21, 23. Was hier passiert ist, ist die berühmte Wiederherstellung des Petrus. Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Petrus sagt, du weißt, Herr, ich liebe dich. Jesus bestätigt ihn dreimal, dann hüte meine Schafe. Danach kommt eine Ansage darüber, dass wie Petrus sterben wird, nämlich dass ihm jemand führen wird, ihn jemand kleiden wird, wie er nicht gekleidet werden will, etc., etc., etc. Und dann gibt es die Rückfrage von Petrus, aber was über diesen Herr? Und er redet über Johannes als denjenigen, der an der Brust Jesu gelegen hat. Und daraufhin antwortet Jesus ihm, was ist es dir oder was zwischen dir und mir, wenn ich wollte, dass dieser bleibt, bis ich wiederkomme? Du aber folge mir nach. Das heißt, was Petrus oder was Jesus hier macht, ist in den Worten von C.S. Lewis, er sagt zu Petrus, Petrus, ich erzähle immer nur jedem seine eigene Geschichte. Wir zwei können uns darüber unterhalten, was ich mit dir vorhabe. Wir zwei können uns darüber unterhalten, dass du meine Wiederkunft nicht erleben wirst. Also das ist auch nicht die Frage in dem Zusammenhang. Sondern wir zwei unterhalten uns darüber, dass du mir treu nachfolgst und meine Schafe hütest, bis du in einem Märtyrertod stirbst. Und wenn du dann fragst, aber was hast du mit Johannes vor? Sagt Jesus, ich erzähle niemandem eine Geschichte von jemand anderem. Sondern wir reden immer nur, was Nachfolge zwischen uns bedeutet. Und dann gibt es eine sogenannte Korrektur des Missverständnisses, weil Johannes dann schreibt, aufgrund dieses Wortes ist unter den Brüdern geglaubt worden, dass Johannes nicht sterben wird. Und dann schreibt Johannes, das hat aber Jesus nie so gesagt, sondern er hat nur gesagt, was zwischen mir und dir, wenn ich ihn leben lassen will. Er hat keine Aussage gemacht. Das heißt, hier haben wir endlich das, worüber uns die letzten 5 Minuten unterhalten haben, nämlich ein klares Benennung eines Missverständnisses und eine klare Korrektur. So korrigieren Apostel im ersten Jahrhundert. Sie zeigen deutlich, eindeutig auf das Problem hin. Man muss es nicht irgendwie erraten, sondern das ist das Problem. Jesus hat etwas gesagt und das, was gesagt wurde, wurde unter manchen Brüdern missverstanden. Das kommt vor. Das ist vorgekommen. Das heißt, hat es zumindest in einem gewissen Segment der christlichen Kirchen eine übertriebene Naherwartung gegeben, weil man gedacht hat, Johannes wird nicht sterben, basiert auf einem Missverständnis von einer Aussage von Jesus. Das hat es gegeben oder scheint es gegeben zu haben. Und das wird klar und deutlich korrigiert von Johannes, hat gesagt. Dieses Missverständnis, welches in der Gemeinde existiert, nämlich, dass Johannes nicht sterben wird, bevor Jesus wiederkommt, war ein Missverständnis seiner Worte und das hat er so nicht gesagt. Daraus kann man 2 Sachen ziehen. Erstens, schon 3-mal gesagt, zum 4. Mal jetzt und dann hören wir auch auf damit, so wird korrigiert. Ehrlich, offen, Problem benannt, Problem umbenannt. Es gab nicht so, ich sehe ansonsten, außer Johannes 21, sehe ich keine irgendwo in den Zeilen verborgene, übertriebene Naherwartung, die nicht erfüllt worden ist. Und 2. Punkt, es scheint so, dass, ich sage das mal so in Anführungsstrichen, dass es innerhalb der johannäischen Gemeinschaft eine gewisse Gruppe an Leuten gab, die eben dieses Missverständnis hatten. Aber war das Missverständnis so prävalent, dass es das ganze Christentum Ende des 1. Jahrhunderts ergriffen hat? Ich bin mir unsicher. Ich glaube es eher nicht, sondern ich glaube, das war eine Korrektur, die Johannes vorgenommen hat und sie hat ein gewisses Teilsegment derjenigen betroffen, die von dieser Unterhaltung, die wir ja aus keinem anderen Evangelium kennen, sondern wir kennen sie nur aus dem Johannesevangelium, die von dieser Unterhaltung zwischen Petrus und Jesus gehört haben und daraus die falschen Schlüsse gezogen haben. Aber selbst diese Unterhaltung war wahrscheinlich nicht überall präsent, weil sie auch nicht Teil der Evangelien waren, sondern weil sie nur ein Stück da hinten im Abschluss des Johannesevangeliums drin ist.
Ja, Dirk, ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Du hast da wirklich richtig gute Punkte der ChatGPT-App entgegengesetzt und hoffentlich auch vielen anderen, die diese Informationen so ins Netz hauen, damit ChatGPT sie dann am Ende so darlegt. Ja, und ich hoffe, dass das wirklich jedem, der sich das angeschaut hat, weitergeholfen hat und in dem Vertrauen in die Bibel, an die Bibel gestärkt hat und eben auch vielleicht ganz neue Sehnsucht und Hoffnung gemacht hat auf Jesu Wiederkommen. Darüber haben wir jetzt gar nicht so im Detail gesprochen. Aber,
das war richtig Mist, Simon. Wir haben es eigentlich genau falsch gemacht. Ja, das Interessante ist nämlich, das Neue Testament fokussiert sich immer auf den Inhalt. Es ist gut, dass du es ansprichst, auf den Inhalt dessen, was passiert, wenn Jesus wiederkommt. Es spekuliert nie, wann es ist. Wir sind immer am Wann interessiert. Das macht das Neue Testament nicht. Und leider, weil die Zeit zu Ende ist, haben wir keine Zeit. Aber vielleicht können wir irgendwann mal eine Folge machen, was passiert eigentlich, wenn Jesus wiederkommt. Weil das sind eigentlich, das sind solche tolle Erwartungen, die leider eingepackt sind in Metaphern, in Bildersprache, die uns nicht mehr bekannt sind. Ja, also wir wissen ja auch nicht, was eine Parousie ist. Wir wissen auch nicht, was eine Begegnung mit dem Herrn in der Luft ist. Aber das sind alles Begriffe aus dem Neuen Testament, die pompöse Feiern und Wiederkünfte und Highlights des damaligen Lebens sozusagen waren und in dieser Sprache verpackt sind. Das wäre mal wirklich klasse, wenn wir uns darauf konzentrieren würden, was passiert eigentlich. Ich glaube, wir wären wirklich hungrig nach dem Wiederkommen von Jesus.
Ich kenne ein Mitglied von der Shinshanji-Sekte, der nimmt eben dieses Jesus entgegengerückt werden, der auf Wolken kommt, immer zum Anlass, um sich darüber lustig zu machen, wie denn da die Christenheit so eine Space Shuttle-Vorstellung hat von dem, ja. Wer und wie, was da passieren wird. Also du würdest jetzt nicht davon ausgehen, dass wir physisch Jesus entgegengerückt werden, der auf einer Wolke zu uns kommt, oder doch?
Naja, die Wolke ist keine Wolke. Also Jesus braucht kein himmlisches Surfboard, sondern die Wolke ist ein Symbol, die immer konsistent seit dem Alten Testament für die erstaunliche, ehrfurchtgebietende, genüssliche Gegenwart Gottes steht. Also auf Wolken beschreibt nicht den Modus, wie Jesus kommt. Der kommt da nicht irgendwie so, keine Ahnung, so langgeritten, irgendwie mit so einem Wolkenscooter oder irgend sowas, sondern er kommt in Wolken im Sinne von, er kommt in der Herrlichkeit Gottes. Das wirkt, das bringt Assoziationen hervor. Ja? Also so wie du mich triggern kannst, wenn du Aslan sagst, weil ich liebe die Narnia-Bücher und mit Aslan verbinde ich diesen ehrfurchtgebietenden Löwen, in dessen Mähne man eigentlich, also auf der einen Seite will man erzittern vor ihm, auf der anderen Seite will man mit seiner Nähe kuscheln. Für mich bedeutet Aslan etwas. Ja? Für jemanden, der Narnia nicht kennt, bedeutet Aslan überhaupt nichts. Der muss erst mal gucken, was das ist eigentlich. Und so ist es auch mit der Wolke. Also wenn da Wolke steht, wir haben ja keine Ahnung, was eine Wolke ist. Wir denken da, das ist so ein Wetterphänomen. Und vielleicht auch noch so eine hässliche Wolke, es ist gerade November, ja, die Sonne verdeckt. Aber in antiken Zeiten war die Wolke mit Assoziationen verknüpft von Sehnsüchten nach der Herrlichkeit Gottes. Ja. Und die beiden Worte, die Paulus verwendet in 1. Thessalonicher 4, sowohl das Wort Parousia als auch das Wort Apanthesis, das Treffen mit ihm in der Luft, sind Worte, die vorgeprägt sind. Sind Worte, die vorgeprägt sind, wenn ein hoher, wenn entweder der Kaiser selber oder einer seiner Repräsentanten auf einer Repräsentationsreise in eine Stadt geht. Und die Stadt in der damaligen Zeit wartet nicht, bis der Kaiser kommt und guckt irgendwie so aus dem Fenster und winkt ihm hinterher, sondern man geht dem Kaiser entgegen. Man zieht aus der Stadt aus, empfängt ihnen, und wir haben Beschreibungen von Apanthesis, wir haben Beschreibungen von Parousien, wo mit Musik, wo mit Opfer, wo mit festlicher Kleidung alle Leute gekrönt mit goldenen Kronen dem Kaiser oder seinem Repräsentanten entgegengehen, ein Jubel gibt, eine Freude, dass er da ist, und dann gemeinsam man ihn in die Stadt hineingeleitet und dann der Kaiser Gericht hält. Und Gericht hält ist nicht nur immer nur negativ, sondern bedeutet auch Belohnung für diejenigen, die ihm treu ergeben sind. Und genau diese Metapher oder diese Bildersprache verwendet Paulus im 1. Thessalonicher 4, indem er so diese grandiose Feierlichkeiten, also das Highlights aller paar Jahrzehnte, verwendet, wo die ganze Stadt auszieht, ihm zu empfangen, um ihn gemeinsam zu begleiten auf unseren ewigen Wohnort neuer Himmel und neuer Erde. Das steht hinter der Beschreibung 1. Thessalonicher 4.
Aber dass Jesus auf Wolken kommt, ich meine, da könnte man ja auch sagen, die Wolken decken und hüllen ihn ein. Sprich, er kommt damit eben im Verborgenen. Und es könnte dann eben so sein, dass ein kleiner Koreaner im 20. Jahrhundert im Verborgenen kommt, so dass es erstmal keiner mitkriegt und sich damit das eben erfüllt.
Nein, nein, die Wolke verbirgt nichts. Also du musst einfach, wir müssen uns bewusst sein, dass Paulus wie auch die Apostel vorher ein Kommen mit Wolken sich auf Daniel beziehen. Und im Buch Daniel hat es nichts mit einer Verborgenheit zu tun, sondern da wird dieser enigmatische Menschensohn, der so auf der einen Seite ist er Menschensohn, auf der einen Seite ist er nicht greifbar, weil er Gott ist und selber das Gold aus Gottes Herrlichkeit trägt und Gott nahe kommen kann. Also diese enigmatische Persönlichkeit, dieses Wow, wer ist das? Das soll mit der Wolke beschrieben werden. Es funktioniert nicht. Ich kann nicht eine biblische Metapher nehmen. Und die vorgeprägt ist, die vordefiniert ist, was sie bedeutet, aufgrund vielfältigen Gebrauchs im Alten und im Neuen Testament, umdefinieren ins 21. Jahrhundert hinein und sagen, für mich steht die Wolke für Verborgenheit. Für dich mag das so sein, aber es interessiert niemanden, für was die Wolke für dich steht. Das ist überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, für was steht die Wolke für einen Juden im ersten Jahrhundert? Und der Jude denkt nicht an Verborgenheit, der Jude denkt an mit dem Angesicht zum Boden, weil die Herrlichkeit Gottes kommt.
Und ganz bestimmt nicht an Liman hier. Ja, Dirk, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Das war ein klasse zweites Interview. Und an alle, die sich das angeschaut und davon profitiert haben, lasst doch gerne einen Gefällt-mir-Klick da und einen Kommentar, teilt das Video. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Video und auch bis zum nächsten Interview mit dir, Dirk, hoffentlich.
Hat Spaß gemacht mit dir, Simon. Okay, macht's gut. Ciao.